Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Haben Sie es auch schon bemerkt? Dieser Text, der hat für alle, die schon eine Weile im Glauben sind, immer dann, wenn er verlesen wird, also zwischen Verlesung und Auslegung, speziell in diesem Moment, hat er eine dreifache Anfechtung. Über die wird aber nie geredet. Das weiß man nur so für sich. Ich verrate Ihnen jetzt mal die Anfechtung, aber Sie sagen es bitte nicht weiter, dass ich keinen Ärger kriege. Also, die erste Anfechtung ist die: Über diesen Text habe ich gefühlt schon 1001 Predigt gehört. Da weiß ich alles. Was soll ein Text mir sagen zu meinem Problem, wenn ich schon alles weiß? Zweite Anfechtung. Was der Text will, also dass ich entweder die Einladung annehme, anders als die drei, oder dass ich auch ein Bote bin, der hingeht und andere einlädt, das mache ich ja. Also was der Text will, mache ich eigentlich alles. Natürlich kann man überall noch ein bisschen besser werden, aber im Grunde mache ich das. Dritte Anfechtung: Wenn ich alles schon weiß und alles schon mache, sind das beste Voraussetzungen für einen Kirchenschlaf. So nach dem Motto: Der Herr ist mein Hirte, ich bin sein Schaf, das weiß ich, darum sinke ich in den Kirchenschlaf. Also, da kommt nichts, was mich betreffen könnte. Da ist nichts Neues, was mir eine Antwort auf die Nöte geben könnte, die ich gerade habe. Und genau das ist das Problem im Text selber. Ich komme gleich noch drauf. Also wissen Sie, ich habe mir gedacht, ich möchte Ihnen wenigstens drei Textbeobachtungen weitergeben. Und wenn Sie dann hinterher noch ruhig schlafen können, dann sage ich Ihnen, was Sie dann machen sollen. Einverstanden? Gut. Die erste Textbeobachtung ist die: Da gibt es eine Wartezeit zwischen der ersten und der zweiten Einladung. Sie wissen ja, im Orient ist das üblich, dass man jemanden mehrfach einlädt, weil die Häufigkeit der Einladung die Würde der eingeladenen Person beschreibt. Ja, das ist eine Würde. Was ich nur einmal sage, ist gar nicht wert. Das ist so hingeschmissen. Das Problem ist nur, dass es ja hier darum geht, dass Jesus einlädt, ihn als Messias anzuerkennen. Und wen lädt er ein? Sein Volk, das Volk Israel. Wir sind hier nicht bei den Heidenvölkern. Es geht um Israel in diesem Abschnitt. Also um die, die in der Synagoge aufgewachsen sind, wie wir in der Kirche, die alles Wissen studiert haben und kennen. Die erste Einladung, die hat zum Beispiel der Prophet Jeremia ausgesprochen. Ich will das jetzt nicht lange vorlesen. Aber wissen Sie, in Jeremia 31, da gibt es einen Vers, daran möchte ich Sie lediglich erinnern. Da heißt es: Siehe, es kommt die Zeit. Aha, da ist von einer zeitlichen Dehnung die Rede. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und so weiter einen neuen Bund schließen. Als Jesus kam, war die Zeit da. Er hat die zweite Einladung überreicht an Israel. Aber die erste, wie lange sind die her? Also der Prophet Jeremia hat ungefähr vor dem Exil gearbeitet. 586 so ungefähr war dann Jerusalem erobert von den Babyloniern, der Tempel zerstört. Und Jesus hat im Jahre 30 so ungefähr gepredigt. Also das sind so grob 600 Jahre. 600 Jahre liegen zwischen der ersten und der zweiten Einladung. Jetzt frage ich Sie, wissen Sie, was hier in unserem Breitengraden vor 600 Jahren passiert ist? Ich habe mir den Spaß mal gemacht, ich habe mal ein bisschen nachgesehen und da ist mir aufgefallen, dass es im Jahre 1423 einen Bernhardin von Siena gegeben hat, der hat gegen das Kartenspiel gepredigt, weil das zu viel Wildwuchs geführt hat und da haben sie die Kartenspiele öffentlich verbrannt. Heute wird das in der Kirche gemacht, aber damals haben sie die verbrannt. Das weiß gar keiner mehr. 600 Jahre sind eine lange Zeit. Und so müssen wir uns das vorstellen, war das für Israel. 600 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Einladung. Und das eröffnet uns ein Thema. Wie ist das, wenn sich die Erfüllung von Gottes Wort hinauszieht? Das kann man auch ganz persönlich auf sein Leben anwenden. Wenn Gott mir etwas zugesagt hat, das dann aber lange Zeit nicht eintrifft. Verstehst du? Wenn ich also bete und die Gebetserhörung kommt nicht, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Was macht das mit mir? Das ist die Frage. Die wussten ja alles. Es geht nicht ums Wissen. Wussten taten die alles. Die waren in der Tora-Lesung, in den Prophetenlesungen waren die alle zu Hause. In dem Gleichnis vom Lazarus und dem reichen Mann stellt sich nämlich dann raus, der Reiche war auch einer, der was wusste. Hat sich noch nicht dran gehalten, aber er wusste. So, und da gibt es eine Sache, die man so beschreiben kann, auf Gott zu warten, führt manchmal zu geistlichen Verlusten. Ein Beispiel ist Mose. Der hat 40 Jahre in der Wüste gewartet. Das heißt, der hat gar nicht mehr erwartet. Der hat sich mit dem Leben dort abgefunden. Der hat seine Herde gehabt, der hat seine Frau gehabt, der hat seine Familie gehabt. Dem ging es auf einem bescheidenen Level recht gut. Und als Gott dann die Sache mit dem Dornbusch gewirkt hat, wollte der gar nicht mehr. Der war fertig. Der war mit sich zufrieden. Der wollte nicht nochmal aufbrechen und woanders hingehen und nochmal Mühe haben und Ärger. Das war dem viel zu viel. Obwohl es um die Berufung ging, für die er mal früher einen Ägypter erschlagen hat. So eifrig war er mal. In Anführungszeichen. Das war ein Fehler. Da ist also ein Verlust eingetreten über die zeitliche Dehnung. Verstehst du? Und das ist die Frage. In unserem Leben, die der Text stellt, gibt es bei uns Verluste geistlicher Art, die dadurch eintreten, dass Gott nicht so schnell handelt, wie wir das denken. Degeneriert unser Glaube. Und das ist ja nicht nur dort der Fall. Die Sache mit dem Kirchenschlaf, die wird ja in der Bibel direkt angesprochen. Von den 10 Jungfrauen haben erstmal alle geschlafen, nur 5 waren vorbereitet. Und dann gab es noch einen im Alten Testament, der hat auch einen Kirchenschlaf gehabt, der hat im Bauch eines Schiffes geschlafen und wurde sehr unsanft geweckt. Hinterher wurde das dann verlagert in den Bauch vom Schiff zum Fisch. Aber Sie wissen, was ich meine. Das heißt, die Länge der Zeit ist manchmal mit geistlichen Verlusten verbunden. Und das müssen wir uns fragen. Hat es auf dem Weg meiner Nachfolge geistliche Verluste gegeben, wo ich Jesus in bestimmten Zusammenhängen aus den Augen verloren habe? Das ist die Frage des Textes. Und da bin ich beim zweiten Punkt, bei der zweiten Textbeobachtung. Also, was ist denn der Verlust der 3 Leute, die da exemplarisch herausgestellt werden? Worin besteht der denn? Wissen Sie, ich sage mal das Stichwort Verweltlichung. Säkularisierung des Glaubens. Jetzt nehmen wir das mal genau. Wir sind immer so schnell negativ, nur mit uns selber nicht. Aber natürlich ist klar, dass die 3 alles falsch machen. Mit denen identifiziert sich von uns niemand. Aber so schnell ist das gar nicht zu machen. Denn das waren ja Churchgoer, die 3. Die sind zur Synagoge gelaufen. Das waren fromme Leute. Das waren keine vom Rand. Das waren also keine Karteileichen. Das waren welche, die hast du im Gottesdienst gefunden. Und die saßen vielleicht sogar im Kirchbauverein. Ich will Ihnen das genau erklären. Also, da sagt der eine, ich muss meinen neu erworbenen Acker besehen. warum kauft man denn einen Acker? Also man hat ja vielleicht schon einen und jetzt kauft man noch einen. Warum denn? Weil man sein Business erweitert, weil man auf Wachstum aus ist, weil man seine Arbeit ernst nimmt. Heute haben wir ja die Stimmung, dass wir sagen, wir wollen nur noch 4 Tage in der Woche auf Arbeit gehen, aber denselben Lohn für 5 Tage haben. Das ist heute der Punkt. Und da fängt die Industrie schon an zu sagen, da müssen wir auswandern. Aber der wollte arbeiten. Der wollte mal lochen, verstehst du? Der hat sich nicht in die soziale Hängematte geschmissen, sondern der wollte was schaffen. Der hat einen Acker gekauft, um sein Business voranzubringen und zu erweitern. Verstehst du? Der hat sich gesagt, als wenn er so ein Augenarzt ist, ich habe eine Praxis und ich will noch eine aufmachen und dafür brauche ich mehr Personal, mehr Einkommen und darum hat er sich gekümmert. Das ist doch an sich was Ordentliches. Solche Leute kannst du doch gebrauchen. Wie viel wird in der Kirche gebaut? Da brauchst du so einen als Chef, der genau weiß, wie man was erweitert. Und die Kirche bedient sich ja auch gerne der Unternehmerweisheiten. Das Problem war nur, dass das Business-Denken sozusagen den Glauben abgewürscht hat. Es ging nur noch um das Äußere. Es ging nicht mehr um die Qualität des Herzens, um den Glauben, das waren alles Software für ihn, Softwareprodukte. Das kann man machen, wenn man Zeit hat, aber es geht erstmal um das Handwerk. Der zweite, das war auch so einer, der hat 5 Gespann Ochsen gekauft. Das waren also die Traktoren von damals. Denn die Ochsen hast du genommen, um deinen Fluch in die Erde zu kriegen. Das heißt, es war so eine Art Traktorenverleih, kann man sagen. Der hat solche Maschinen verliehen und hat damit Geld gemacht. Der sagt, die wollen alle rumackern, die haben nicht genug Vieh. Also ich habe das und ich verkaufe das, ich miete das. Das war sein Business. Er hat also Traktoren verliehen, dass die auf dem Feld was schaffen. Und auch hier kann man sagen, der Mann war hellwach. Die Ochsen besehen heißt, ich muss erst mal gucken, dass ich keine mindere Qualität eingekauft habe. So eine Art Hingebein, weißt du, einer, der schon kurz vorm Abnippeln ist, solche Ochsen kannst du nicht gebrauchen. Oder so ein Traktor, weißt du, der nach 2 Fuhren hier ausfällt und dann muss er vom Acker geholt werden, dann wieder. Also so halb und halb, das geht ja alles nicht. Also der hat darauf geachtet, dass er Qualität kauft. Das ist doch was wert. Es gibt Leute, die kaufen sich Werkzeuge und nach 2-mal Einsatz kannst du die wegschmeißen. Das war nicht, der hat auf Qualität geachtet. Das ist doch nicht verkehrt. Aber er hat eben nicht auf die Qualität seines geistlichen Lebens mehr geachtet. Die Stille vor Gott, die Buße, die Beichte, die Hingabe, was Gottes Willen angeht, die Bereitschaft, sich seiner Führung anzuvertrauen, die Einladung Gottes auf diese Weise anzunehmen, war Nebensache. Abgetan. Und der dritte ist der heißeste Kandidat. Den kann man ja nur umarmen. Mensch, hat das gut. Also weißt du, so ein Mann, ich habe schon viele Frauen gehört, ja, so ein Mann könnte ich gebrauchen. Der hat gesagt, wegen meiner Frau. Wegen meiner Frau habe ich keine Zeit. Das heißt, er ist ganz für ihre Bedürfnisse da. Meine Frau möchte sich auf Mallorca eine Finca kaufen, das muss ich jetzt organisieren, da bin ich beschäftigt. Und damit ich eine gute Ehe habe, gehe ich auf meine Frau natürlich ein. Es geht natürlich auch umgedreht. Und dann mache ich das. Und ich meine, die Ehe soll ja überhaupt heilig gehalten werden. Er investiert in seine Beziehung. Das ist doch nicht verkehrt. Hat doch Jesus auch gesagt, dass wir das machen sollen. Und da ist er natürlich schwer beschäftigt. Es gibt Frauen, die können ihre Männer schwer beschäftigen. So eine muss das gewesen sein. Der war bis zum Abwinken war der beschäftigt. Und wenn der wieder Zeit frei hatte, hatte die eine neue Idee. Also der war völlig am Malochen. So eine Frau ist ein echtes Kapital. Eine Kapitalanlage, kannst du sagen. Und jetzt hat er natürlich gesagt, der arme Kerl, ich muss hier malochen, später. Das heißt, die haben alle 3 Dinge getan, die wir heute auch tun, wenn wir einigermaßen gerade ausdenken. Und die waren ja im Gottesdienst, aber sie waren mit dem Herzen weit weg. Sie haben Gott nicht mehr gehört. Sie haben seinen Ruf nicht mehr vernommen. Alles lief nach Schema F. Alles routinierte Beziehungen, verstehst du? Routine. Routine im Gottesdienstgang und nach Hause und dann, das lief ab wie eine Liturgie, aber es kam eben im Herzen nicht mehr an. Und da hat der Herr gesagt, die kommen nicht. Und wisst ihr, was die größte Nummer ist bei der Sache? Dass zu ihnen kein weiterer Bote geschickt wurde. Das macht den Ernst der Lage deutlich. Das heißt also, das Evangelium zu kennen, ihm aber nicht zu folgen, ist im Reich Gottes eine große Herausforderung. Wie können wir dankbar sein, wenn es noch Menschen gibt, die uns an was erinnern, die uns noch zu Christus rufen? Wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir diesen Ruf nicht mehr hören. Wenn ich Christus nicht mehr höre in meinem Leben, dann muss ich mir Gedanken machen. Wenn mich niemand mehr stört, wenn niemand sagt, kann ich dich noch mal besuchen kommen, ich will mit dir mal reden oder sowas, wenn das alles nicht mehr läuft, dann muss ich mir Gedanken machen. Das nächste, was wir sagen können, ist, dass die Verweltlichung des Glaubens auch bedeutet, dass es eine Verweltlichung der Maßstäbe gibt. Und das ist die Gefahr der Gemeinde Jesu von heute, dass wir weltliche Maßstäbe für geistliche Zusammenhänge übernehmen und zu völlig anderen Ergebnissen kommen. Das ist die Vermischung mit dem Zeitgeist. Und deswegen ruft der Herr und sagt, brich auf, brich aus dieser Art der Gefangenschaft. Alles routiniert, alles ist da, aber nichts lebt. Und dann kommt Folgendes hinzu, dass Gott sagt, ich schicke jetzt meine Boten zu den Verkrüppelten, zu den Blinden und so weiter. Also zu den Leuten, die eigentlich den Rand Israels bildeten. Das war ja immer die Frage, warum Jesus so viele Randleute sozusagen ins Evangelium gerufen hat. Prostituierte, Zolleinnehmer, irgendwelche Leute, die gescheitert sind, gescheiterte Existenzen. Um die hat er sich gekümmert. Und das waren auch alles Juden. Zachäus war ein Jude, um den hat sich Jesus bemüht. Und deswegen sagte er ja noch am Ende dann, dieser ist auch ein Sohn Abrahams. Das haben die anderen, die hier nicht kommen, dem nämlich längst aberkannt. Das heißt, das ist die nächste Botschaft dieses Textes, dass Gott sich nicht schämt, uns in unserer Gebrochenheit anzunehmen. Da bin ich bei einem wichtigen Punkt, weil das viele gutbürgerliche Christen nicht mehr glauben. Wenn ich Verluste erlitten habe in meinem Leben, wenn ich irgendwie gezeichnet bin von was, das muss jetzt keine gesundheitliche Situation sein, aber irgendwas ist nicht gelaufen in meinem Leben. Der Text sagt, Gott nimmt dich trotzdem an, wenn du ihn nur hörst und ihm nur folgst. Hören und folgen ist das Einzige, was er will. Dann nimmt er dich brutto an. Und was der Text jetzt nicht direkt ausführt, aber was viele andere Texte ausführen, die sich auch mit diesem Personenkreis beschäftigen, das ist ja dann dieses, dass er sagt, wer zu mir kommt, bleibt nicht, wie er ist. Sondern da findet ein Heilwerden statt. In der Gegenwart Gottes gibt es ein Heilwerden meines Herzens, ein Heilwerden meines Lebens. Und die Mitte des Heilwerdens ist immer die Vergebung. Ich bekomme eine stabile Vergebung, egal wie die Leute über mich reden. Aber ich bekomme von Gott eine Vergebung und eine absolute Annahme. Ich darf also mit der Gebrochenheit meines Lebens zu ihm kommen und bin angenommen und zu Hause, wenn ich nur auf seine Einladung eingehe. Das ist auch ein Trost, weil viele verzweifeln an der Gebrochenheit ihres Lebens und sagen, ich bin nicht so wie die anderen. Ich habe nicht so eine schöne, glatte Biografie, wo alles läuft wie die anderen. Bei mir gab es Schwierigkeiten. Aber der Herr nimmt mich an, wo ich ihn annehme. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Trost, der im Glauben ergriffen werden muss. Und dann hat dieser Text noch eine Botschaft, indem er sagt, es geht um die Einladung der Nichtgeladenen, der durch Sünde von Gott Distanzierten. Die Einladung der Nichtgeladenen. Und da heißt es, nötigt sie hereinzukommen. Wir sagen ja heute, Mission soll so laufen. Falls sich mal einer zufällig interessiert, haben wir für ihn ein Angebot, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das ist nicht der Text. Der Text sagt, nötigt sie hereinzukommen. Das heißt, macht es ihnen leicht, zu euch zu kommen, eure Gottesdienste zu besuchen, das Evangelium irgendwie kennenzulernen und diesen Schritt zu Christus hinzugehen. Macht es ihnen leicht. Nicht senkt das Niveau des geistlichen Lebens ab, aber macht es ihnen leicht und sagt ihnen die ganze Wahrheit, die sie wissen müssen. Das heißt, dieser Text lädt ein. Gott ist ein Gott, der uns einlädt, bevor wir auf die Idee kommen, ihn in unser Leben einzuladen, ihn in unsere Sorgen einzuladen, ihn einzuladen, unseren Mangel abzuhelfen. Bevor das stattfindet, hat er uns zuerst eingeladen. Aber wissen Sie, bei wie vielen Christen dieses Gefühl, ich bin willkommen, ich bin eingeladen, ich bin was wert, verloren gegangen ist? Es war nicht da. Ich frage mich, wo das ist. So nach dem Motto, das ist mal von Anfang des Glaubens wichtig gewesen, aber danach habe ich das verloren. Das Einladen der Herz Gottes, je länger ich im Glauben bin, sehe ich nicht mehr. Bei wie vielen Christen ist das die Not, dass sie dieses Einladen der Herz Gottes nicht mehr im Blick haben? So als gelte das nur so für den Anfang des Glaubens und danach ist es weg. Das stimmt aber gar nicht. Weil das einladende Herz ist ein Wesenszug Gottes. Der dir sagt, gegen alle Selbsteinschätzungen, du bist bei mir immer willkommen. Wenn du nur mein Wort hörst und bereit bist, es anzunehmen. Aber ich habe doch hier und dort, du bist immer willkommen. Du bist bei mir herzlich willkommen. Und ich finde das ganz wichtig, dass man sagen kann, die göttliche Willkommenskultur meint nicht, dass es auf Sünde nicht ankommt. Es kommt Gott immer darauf an, dass wir von Schuld in Vergebung geführt werden. Sonst hätte Jesus am Kreuz nicht sterben müssen. Aber die Annahme unseres Lebens bei allen Defiziten ist bei Gott eine festgesetzte Sache. Und die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist es, dieses Herz Gottes in Gemeinschaft umzusetzen, so wie wir miteinander umgehen, so wie wir einander den Glauben auch stärken. Dass ich immer sage, du bist willkommen, mit all deinen Besonderheiten, auch mit allem, was du selber nicht gut findest in deinem Leben. Du bist bei Gott willkommen. Das gilt nicht nur für den Anfang, das gilt nicht nur, falls ich eine weiße Weste habe, sondern das gilt auch inmitten der brutalsten Krise und Not meines Lebens. Das sagt der Text. Und Gott meint immer, was er sagt. Er führt uns nicht in das Licht. Wir können bei ihm ganz fest davon ausgehen, dass er absolut meint, was er sagt. Und deswegen hat dieser Text auch einen großen Trost bereit, den er hineinsenken möchte in unser Herz. Indem er sagt, die Einladung zum Fest ist keine Störung deines Alltags, sondern ist der Aufbruch zu einem ganz neuen Leben. Übrigens, dieses Fest ist ja eigentlich eine Vorwegnahme der Zukunft. Das große Abendmahl, was nach der Wiederkunft Jesu stattfindet, das steht ja noch aus. Daraufhin zielt dieser Text. Also indirekt, es wird nicht direkt gesagt, geht es ja auch um die Wiederkunft Jesu und um die Hineinnahme in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und nicht nur um die jetzige Verbindung unseres Lebens mit Gott, sondern auch um die Vollendung dieses Weges. Was kann man als Fazit sagen? Bei einem solchen Text lohnt es sich, hellwach zu sein. Deswegen lesen wir ja im Epheserbrief: Wach auf, der du schläfst, und lass dich von Christus erleuchten. Das heißt, der Herr sagt, wenn ich das mal zusammenfasse: Gibt es über die Zeit deines Gläubigseins in deinem Leben Verluste an Hingabe, an Klarheit, an Bereitschaft, die Schuld zu bekennen, die ich erkenne? Gibt es Verluste in Sachen Vergebung, die ich erteile oder die, um die ich bitte? Gibt es da Verluste? Dann ist das der Moment, diesen Punkt zu verändern. Ein zweites kann man sagen: Gibt es ein Misstrauen, dass Gott mit mir nicht zufrieden sein könnte, wenn ich denn schon so bin, dass er denkt, ich bin eigentlich nicht so richtig erwünscht. Ich bin irgendwie dabei, aber irgendwie auch notgedrungen, aber irgendwie nicht erwünscht. Ich sage das deshalb, weil ich aus der Seelsorge weiß, wie viele Christen so über ihren Glauben denken. Ich bin schon dabei, aber irgendwie nicht erwünscht. Und das stimmt nicht. Du bist trotz aller Defizite, die es möglicherweise geben kann, absolut willkommen bei Gott und absolut erwünscht. Und das nächste ist, dass wir sagen: Herr, Vertikales geht vor Horizontalem in meinem Leben. Da muss eine Weichenstellung vielleicht neu vorgenommen werden. Dein Reden zu mir muss mir wichtiger sein als die Rücksichtnahme auf Menschen oder auf Umstände oder auf Einkommen, auf Besitz oder auf sonstige Mehrung von Sachen, die wir so beruflich machen. Du bist Herr meines Berufes, du bist Herr meines Einkommens. Zuerst du und dann alles andere. Dann kann ich Gott hören. Und auch wenn er nicht zu uns sagt: Verkaufe alles, was du hast, wie dem einen jungen Mann, das ist jetzt nicht für jeden von uns der Weg. Aber der Herr möchte von jedem von uns, dass Jesus Vorfahrt hat vor allen beruflichen Perspektiven. Dass er auch höher steht, über meiner Ehe steht. Nicht, dass ich sie vernachlässige, aber sie ist auf Platz 2 und nicht auf 1. Und dass er sagt: Wenn du nur annimmst, was ich von dir will, dann bekommst du, worum du mich schon lange gebeten hast. Wenn du nur annimmst, was ich von dir will, dann bekommst du, worum du mich schon so lange angerufen und gebeten hast. Und jetzt die Schlussfrage: Wenn Sie sich das mal klar machen, in welche Richtungen dieser Text redet, kann man das sagen: Das betrifft mich gar nicht. Ich bin hier gar nicht dabei. Wer hier nicht dabei ist, dem kann ich nur sagen: Suchen Sie sich eine Seelsorge, und zwar so schnell Sie können. Damit dieser Abstand, den die drei ja auch hatten, nicht noch größer wird. Mir hat die erste Seelsorge in meinem Leben, die ich erfahren habe, die endete mit dem Wort des Seelsorgers: Gott redet noch zu Ihnen, sagte der zu mir, und das ist ein Hoffnungszeichen, dass Sie mit ihm verbunden sind. Er redet noch, Sie hören ihn noch. Da habe ich gedacht: was meint er denn? Ich war damals noch viel jünger und ein bisschen verdattelt. Ich musste mich erst einmal ein bisschen sortieren, was nun hier los ist, was der meinte. Und dann kriegte ich plötzlich raus: Da, wo ich ihn noch höre, wo Gott mich noch stört, da darf ich dankbar dafür sein. Seien Sie dankbar, wo Gott Sie in Ihren Wegen noch stört. Da ist die Beziehung in Ordnung. Wo Sie nichts mehr stört, wo Sie nur noch nach Ihrer Masche laufen, müssen Sie sich die größten Gedanken machen, was aus Ihrem Glauben wird. Seien Sie froh, wenn Gott Sie stört, wenn Sie eine Predigt hören, die Sie stört, die Sie vielleicht sogar aufregt. Das ist auf alle Fälle besser, als wenn Sie einschlafen. Und deshalb kann ich noch sagen, und da komme ich zum Schluss, dass diese Einladung des Herrn nicht nur an den Anfang des Glaubens gehört. Sie ist nicht nur was für einen Alpha-Kurs, sondern ist eine Einladung, die in jedem Glaubensabschnitt immer wieder erneuert werden muss. Die also als Dauerthema unser Leben begleiten soll. Weil ich eingeladen bin von Gott, bin ich auch willkommen. Es wäre doch komisch, wenn du Gäste einlädst, wo du sagst, hoffentlich kommt der nicht. Stell dir mal vor, jetzt jemand ein, hoffentlich kommt der, hoffentlich hat er was vor. Das ist bei Gott so nicht. Sondern er sagt, weil ich weiß sehr genau, wen ich einlade. Und wenn du das bist, dann kannst du fest davon ausgehen, dass es eine Freude über dich bei Gott gibt. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns an dieser Freude einen Anteil ins Herz schenkt. Einen Anteil. Und wenn Gott sich nicht freuen würde, würde keine Freude in unser Herz kommen, sobald wir ihm näher kommen. Es wäre nicht möglich. Und deswegen können wir all die Bedenken, ich bin nichts wert, ich bin nur Rand, auf mich kommt es nicht an, mit mir kann er nicht anfangen, alles diese Dinge, die könnten wir heute mal beiseite legen und sagen, ich trenne mich davon, weil ich verstanden habe, dass Gott ganz anders ist. Und wenn Sie sich fragen, ja, was ist denn jetzt die Weiche, die in meinem Leben zu stellen ist, worauf kommt es denn jetzt an? Dann sage ich Ihnen, das hängt von den Dingen ab, die Gott hineinspricht in Ihr Leben. Das Allerwichtigste ist, dass Sie seine Rede selber hören. Dass Sie selber hören, was der Heilige Geist an Botschaft auf Ihr Herz legt. Dass Sie das persönlich hören, dass Sie nicht für andere Leute hören, für sich selber. Und dass Sie sagen, darin folge ich dir jetzt. Das habe ich verstanden. Hier setze ich mich, hier halte ich etwas fest und das setze ich jetzt um. Das ist für mich wichtig. Dann sind Sie auf der richtigen Spur und dürfen erfahren, dass dieser Text für Sie zu einer Quelle neuer Zuversicht und neuer Hoffnung wird. Weil Gott niemanden einlädt, den er nicht liebt. Und weil er niemanden einlädt, dem er nicht helfen will. Und weil er niemanden einlädt, den er nicht gebrauchen kann. Und weil er niemanden einlädt, den er eigentlich nicht bei sich haben möchte. Und weil das so ist, können wir sagen, so, jetzt muss ich mal in meinem Herzen ausmisten. Die ganzen Widerreden und das ganze Zeug, dass ich so denke, ich bin nicht wert, das lege ich mal alles weg. Und auch meine beruflichen Perspektiven lege ich mal alle in Gottes Hand. Und auch meine Wünsche und Ziele, die liefere ich ihm einfach mal aus, damit mein Herz frei wird zu hören, wo er mit mir lang will, was er will. Und ich sage Ihnen, wenn diese Botschaft ankommt, was er will von Ihnen, werden Sie an der Freude, die er mitliefert, erkennen, dass Gott geredet hat. Amen.
Bewahre uns davor, dass wir Alltägliches wichtiger nehmen als dich und dich dadurch offen missachten und letzten Endes beleidigen. Wer nicht bei dir sein wollte, bei dem willst du auch nicht sein. Das ist das Gericht. So gib uns wache Augen und Ohren des Herzens, dass wir die Stunde erkennen, und dir unser Leben ganz und rückhaltlos ausliefern und zur Verfügung stellen. Sende deinen Heiligen Geist und zeige, wo wir etwas in unserem Leben zu ordnen haben. Dass du wieder den ersten Platz erhältst. Dass wir das Evangelium, die frohe Botschaft, nicht nur kennen, sondern ihr folgen. Du schämst dich nicht, uns in unserer Gebrochenheit anzunehmen, sondern möchtest uns heil werden lassen. Du tröstest uns, du hilfst uns, du führst uns aus unserer Gefangenschaft heraus, du hast uns zuerst geliebt. Deine Augen durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, die mit ungeteiltem Herzen bei dir sind. Durch dich haben wir eine lebendige Hoffnung auf das Heil. Und du setzt alles daran, dass wir dieses Ziel erreichen. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.